das, was die Firma kann, das ist deutlich mehr als nur Auto. Und das ist auch ein Teil meiner strategischen Vorstellung. Die Transaktion mit Vitesco ist insofern nicht nur Schaeffler kauft in der E-Mobilität zu, sondern ist ein transformatorischer Schritt. Und wir leben in unheimlich interessanten Zeiten, in denen man sehr viel falsch machen kann, aber auch sehr viel richtig machen kann, wo sich Risiken ergeben, die man so in dieser Akkumulation wahrscheinlich selten antrifft, aber auf der anderen Seite auch enorme Chancen da sind.
Ja, Klaus Rosenfeld, der Vorstandsvorsitzende der Schaeffler AG, ist davon überzeugt, mit der Vitesco-Übernahme eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm. Heute sind wir bei Schaeffler und CEO Klaus Rosenfeld zu Gast, um über den M&A-Deal des letzten Jahres zu sprechen. Die Fusion mit Vitesco wird in diesem Jahr mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie M&A ausgezeichnet. Herr Rosenfeld, es gibt den oft zitierten Spruch, Zahlen lügen nicht. Wenn wir uns jetzt einmal die Zahlen rund um diese komplexe 3,8 Milliarden Euro schwere Vitesco-Übernahme anschauen, sieht man beim Blick auch in die Geschäftszahlen fürs letzte Jahr, in dem beide Unternehmen ja zum 1.10. verschmolzen sind, dass ihnen der Zukauf auch ein bisschen zu schaffen macht. Im Geschäftsfeld Elektromobilität rechnen sie in diesem Jahr mit einer negativen zweistelligen Ergebnismarge und unterm Strich hat Schaeffler im letzten Jahr einen Verlust von 632 Millionen Euro gemacht. Warum zeigen diese Zahlen Ihrer Meinung nach aber nicht das ganze Bild und warum ist der Vitesco-Zukauf ein Erfolg?
Der Vitesco-Zukauf ist ein Erfolg, weil er in allererster Linie ein strategisches Thema adressiert und ich glaube sehr erfolgreich adressiert. Er ist deswegen ein Erfolg, weil dieses Thema nicht kurzfristiger Natur war, sondern uns lange begleitet hat und interessanterweise zurückführt in die ursprüngliche strategische Überlegung, die Familie Schaeffler hatte, als sie damals über eine Zusammenarbeit mit Continental nachgedacht hat. Insofern muss man, glaube ich, diese strategische Logik deutlich weiterziehen als nur die Frage, was heißt das jetzt für den Abschluss 2024? Ich komme gleich darauf zurück. Wenn Sie die Situation von Schaeffler als Automobilzulieferer, Automobil- und Industriezulieferer mit einem starken Schwerpunkt in der Mechanik nehmen und die Welt noch mal einmal erinnern, die sich nach Covid dort ergeben hatte, dann war, ich glaube, für jeden klar, dass die Zukunft im Bereich der elektrifizierten Antriebe liegt. Das war natürlich uns nicht entgangen und wir hatten uns von unseren Möglichkeiten, von unserem Technologieportfolio diesem Thema ja auch sehr engagiert genähert. Aber es war auch immer klarer, dass das, was man eigentlich braucht, nämlich die Leistungselektronik, dass man die nur sehr schwer organisch aufbauen kann. Ich habe großen Respekt vor meinen Kollegen, die das ja versucht haben, aber das ist einfach ein Skalengeschäft. Das ergibt sich auch aus der Frage, was man wo einkaufen kann. Und da war eigentlich über mehrere Jahre klar, das ist zwar ein ehrenwerter Versuch, das alleine zu machen, aber das ist äußerst ambitioniert. Und insofern haben wir uns damals, und das muss man jetzt in dem zweiten Handlungsstrang wiederum sehen, als die Continental AG sich überlegt hat, das Powertrain-Geschäft zu separieren, war für uns aus Sicht der Schaeffler-Familie und für mich als Mitglied der Geschäftsleitung der IAO eigentlich klar, dass das eine strategische Opportunität für uns gibt. Und insofern glaube ich, ist diese Transaktion eine tatsächlich strategisch motivierte Transaktion, die man auch so betrachten muss, dass in so einem Jahr, wo die dann umgesetzt wird. Und diese Umsetzung, das hat man, glaube ich, auch im Jahresabschluss 2024 gesehen, die ist durchaus anspruchsvoll, weil es nicht einfach nur eine Übernahme ist, sondern weil es eine komplexe Transaktionsstruktur ist, die in einem nicht einfachen Umfeld stattfindet und die dann auch noch transformatorischen Charakter für die ganze Schaeffler-Gruppe hat. Dann kann man sich erklären, warum das dann natürlich auch dazu führt, dass in so einem Abschluss das nicht gleich zu den Synergieeffekten führt, die man gerne hätte. Ja. So, ich glaube, man kann da ganz einfach sagen, wir haben im Oktober 2023 600 Millionen Synergien versprochen, haben das bis heute auch konsequent durchgehalten. Ich halte es auch nach wie vor absolut für machbar. Jeder muss wissen, dass ein Synergieeffekt nur dann eintritt, wenn man vorher investiert. Das sind die berühmten Integrationskosten. Und wir haben natürlich, und das ist jetzt weniger durch Vitesco getrieben als durch die allgemeine Lage, dann unmittelbar nachdem die Übernahme dann auch vollzogen war, ja im vierten Quartal 2024 nochmal ein zusätzliches Ergebnisverbesserungsprogramm aufgelegt, was auf der einen Seite die Ergebnisverbesserungspotenziale erhöht, auf der anderen Seite aber auch nochmal Restrukturierungsaufwand braucht. Und das alles trägt dazu bei, dass nachher dort ein Jahresabschluss rauskommt, der schon auch den bilanziellen Einfluss dieser Transaktion, aber auch der anderen Dinge, die im Laufe des Jahres 2024 eine Rolle gespielt haben, natürlich widerspiegelt.
Die Synergien, 600 Millionen, haben Sie ja auch immer gesagt, mantraartig wiederholt, werden ab 2029 greifen beim Vorsteuergewinn. Das ist ja, dass es nicht sofort greift, also das haben Sie ja immer betont, dabei bleibt es auch. Ja?
Dabei bleibt es auf jeden Fall, und Synergien werden ja nie sozusagen auf einen Zeitpunkt hin realisiert, sondern das sind ja Maßnahmenbündel, die über mehrere Jahre in der Regel wirken. Was wir gesagt haben, dass im Jahr 2029 100% der Synergien dieser 600 Millionen Vorsteuerergebnisbeitrag auch tatsächlich eingefahren sein muss. Das heißt in der Konsequenz, dass Sie eigentlich zu Beginn des Jahres 28 alles umgesetzt haben müssen, damit das dann nach Schritt für Schritt in die G&V kommt. Und sicherlich geht das über mehrere Jahre. Aber an einer Stelle haben Sie vollkommen recht. Synergien brauchen immer Vorlaufinvestitionen, Integrationskosten. Und die werden uns jetzt auch in den Jahren 25 und 26 nochmal zu schaffen machen. Das ist auch der Grund, warum wir mit unserer Prognose, die wir für das Jahr 25 jetzt abgegeben haben, eher vorsichtig sind. Es kann auch anders sein, das Jahr 25 wird nochmal ein Übergangsjahr werden. Die Basis ist gelegt, aber jetzt beginnt die harte Umsetzung und die kostet auch zunächst nochmal Geld. Und sicherlich auch hier und da gewinnen.
Der Kapitalmarkt ist auf jeden Fall noch nicht so richtig begeistert von dieser Transaktion, von diesem Deal. Die Aktie ist ja im Januar sogar unter 4 Euro abgesackt. Jetzt sind wir wieder oberhalb von 4 Euro. Und wir wissen ja auch beide, am Kapitalmarkt gibt es mehr als nur auch die Zahlen. Ich bin eingestiegen mit den Zahlen, die lügen nicht. Es gibt die Story. Also wir brauchen uns ja nur Tesla und andere angucken. Das ist ja viel mehr als nur die reinen nackten Zahlen, sondern der Aktienkurs, die Bewertung kommt ganz woanders her. Ist das was, wo Sie manchmal sagen, sich auch überlegen, wie kriegen wir eigentlich den Kapitalmarkt dazu, unsere strategische Ratio hinter dem Deal auch zu verstehen?
Ja, das ist ein Spannungsfeld. Sie müssen überlegen, Schaeffler ist ja deswegen eine sehr interessante Unternehmung, eine sehr interessante Situation, weil wir auf der einen Seite diese sehr langfristige Denke unserer Familiengesellschaft, der Familie Schaeffler, verbinden mit einer Kapitalmarktorientierung. Und das ist nicht immer einfach. Ja? Denn die strategische Logik hier war nicht auf kurzfristige Wertschaffung ausgelegt, sondern die ist darauf ausgelegt, eine Unternehmung zu etablieren, die auch in ihrer neuen Größe, überlegen Sie, wir sind jetzt einer der größten Zuliefererunternehmen, die es gibt, dann eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und ja, dass das am Kapitalmarkt jetzt auch gerade mit den Effekten, die uns im Laufe des vierten Jahres noch an anderer Stelle begegnet sind und dem Umfeld, was wir haben, ich meine, dass die deutsche Automobilindustrie durch eine größere Transformationskrise geht, ist ja nun jedem klar. Dass wir unsere eigenen hausgemachten Themen haben, ist auch klar. Trotzdem ist die Transaktion richtig. Trotzdem wird diese Transaktion langfristig Wert schaffen. Wir müssen sicherlich noch mehr tun, um den Kapitalmarkt zu überzeugen. Und das hat auch was mit Komplexität zu tun. Ja? Die Komplexität steckt hier nicht nur in der eigentlichen Transaktionsstruktur, sondern die Komplexität steckt auch in der Tatsache, dass diese Transaktion Schaeffler verändert. Wir haben hier eine Situation gehabt, wo wir uns immer gefragt haben, wollen wir eigentlich einen reinen Automobilzulieferer schaffen? Dann wäre man wahrscheinlich anders vorgegangen. Man hätte auf jeden Fall Vitesco gebraucht und auch die Technologie von Vitesco gebraucht, aber es hätte sich eine andere Formation ergeben, als zu sagen, nein, bleiben wir bei der alten Logik, die Schaeffler hat, nämlich ein breiteres Geschäftsportfolio zu vertreten. Und es war der klare Wunsch der Familie, und den unterstütze ich auch nachhaltig, zu sagen, nein, wir sind eben kein Konglomerat, wo die eine Division mit der anderen nichts zu tun hat, sondern wir sind ein integriertes Technologieunternehmen. Und der eigentliche Kern dieses Unternehmens, das, was es kann, ist nicht beschränkt auf Auto. Das ist manchmal nicht so ganz einfach zu vermitteln. Der Kapitalmarkt mag natürlich viel lieber Pure Plays, wo man eins mit dem anderen vergleichen kann. Und da kann man sagen, der ist besser als der und dann geht es alles gut auf. Und natürlich hat auch Komplexität immer ihren Preis. Aber der Wunsch der Familie zu sagen, wir bleiben dabei, dass wir mit der Technologie, die wir seit Jahrzehnten können und die wir jetzt mit Vitesco noch anreichern und weiterentwickeln, dass wir damit mehr können, als nur den Automobilsektor zu bedienen. Die ist, glaube ich, schon sehr überzeugend. Ja. Und das jetzt richtig zu vermitteln am Kapitalmarkt, ist eine große Aufgabe. Das geht einfacher, wenn die Ergebnisse sprudeln. Das geht schwieriger, wenn einem der Wind ins Gesicht weht. Aber deswegen ist es noch nicht verkehrt, so vorzugehen. Wir müssen da viel Arbeit leisten. Wir werden in diesem Jahr 2025 einen Kapitalmarkttag im September machen, wo wir das hoffentlich vermitteln können. Und das Konzept und die Idee, aus Schaeffler ein Technologieunternehmen zu machen, was Bewegung zu gestalten kann, wir nennen das die Motion Technology Company. Das ist, glaube ich, unbestritten richtig. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren erleben werden, dass die Automobilindustrie vor allen Dingen in Europa nicht mehr ganz so einfach wachsen wird. Auch der gesamte Sektor global steckt ja nicht nur in dieser Transformation, sondern auch in der Frage, wie entwickelt sich eigentlich das Produktionsvolumen für Autos weiter? Und wenn das mal moderat wächst, ist es schon gut. Innerhalb dieses Wachstums ergibt sich dann noch ein massiver Verdrängungswettbewerb, weil neue Spieler auftreten. Sie alle kennen das Thema China. So, wenn man das jetzt, wenn man darauf die Firma reduzieren würde, da würde man eine ganze Reihe von sehr interessanten Potenzialen weggeben. Und deswegen glaube ich schon, dass es richtig ist, so zu denken, dass wir sagen, wir sind super aufgestellt jetzt auf der Autoseite, wir sind super aufgestellt im Antriebsstrang. Da sind wir, ich sag mal so, ein Vollsortimenter. Den gibt es kaum in der Zusammensetzung. Das ist auch das ganz klare Feedback von Kunden. Ich kenne eigentlich keinen unserer Kunden, der sagt, diese Transaktion ist nicht überzeugend. Sondern eigentlich sagen alle, endlich haben wir jemanden, der die Breite kann. Auch das war uns am Kapitalmarkt nie einfach. Der Kapitalmarkt hat ja immer darüber nachgedacht und uns auch dafür kritisiert. Ja, warum setzt ihr nicht alles auf die E-Mobilitätssparte und verkauft den Verbrennungsmotor? Jetzt haben sich die Dinge gerade wieder geändert, weil alle sagen, Gott sei Dank habt ihr noch einen Verbrennungsmotor. Das gibt euch ja an der Stelle eine ganz andere Schwungmasse. Da sehen Sie, wie kurzfristig manchmal auch solche Trends sind und wie richtig es ist, da eher dem auch unternehmerischen Instinkt der Familie zu folgen. Aber dass von diesem Kern aus wesentlich mehr geleistet werden kann in Richtung anderer Sektoren, ob das jetzt der Lkw- oder Busbereich ist oder ob das der ganze große Industriesektor, ob das die Energiesektoren sind. Das, was die Firma kann, das ist deutlich mehr als nur Auto. Und das ist auch ein Teil meiner strategischen Vorstellung, das zu realisieren. Die Transaktion mit Vitesco ist insofern nicht nur Schaeffler kauft in der E-Mobilität zu, sondern es ist ein transformatorischer Schritt, der eine ganze Reihe von neuen Dingen auch losgetreten hat, auch konzeptionell und strategisch losgetreten hat, die wir jetzt, glaube ich, vermitteln müssen. Komme ich wieder zum Kapitalmarkt zurück. Der Kapitalmarkt braucht natürlich an der Stelle auch eine Geschichte, die er gut verstehen kann. Ja, und da ist Komplexität manchmal schwierig, aber ich bin überzeugt, dass der Kern von Schaeffler, auch der Gedanke der Diversifikation, dieses sehr tiefe Technologieverständnis, dass das für die Zukunft super wichtig ist und wir werden uns da noch stärker jetzt anstrengen, dass das auch ankommt.
Bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Transaktion als solches einsteigen, nochmal der Punkt, das war auch so ein bisschen die letzten Tage, sind Sie ja auch, Sie haben die BPK gehabt, Bilanzpressekonferenz, rauf und runter diskutiert, dass Sie natürlich sowohl Verbrenner als auch E-Mobilität bedienen können. Jetzt nach Rüstung natürlich gefragt, weil natürlich auch die Zeitenwende jetzt noch mehr kommt, der Doppelwumms, der jetzt hier plötzlich angesagt wird, möglicherweise 900 Milliarden Infrastruktur und Rüstung in Deutschland, das macht ja momentan, glaube ich, 1% aus, extrem marginal. Ich glaube, für Hubschrauber haben Sie Teile. Aber da wurden Sie auch gefragt, da sind wir wieder beim Thema Story. Da merkt man sofort, wie plötzlich am Kapitalmarkt auch Fantasie vielleicht aufblüht. Ah, wer weiß, was da kommt. Wie nehmen Sie diese Diskussion jetzt plötzlich wahr?
Ja, also es ist auf der einen Seite, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion. Wir leben in unheimlich interessanten Zeiten, in denen man sehr viel falsch machen kann, aber auch sehr viel richtig machen kann, wo sich Risiken ergeben, die man so in dieser Akkumulation wahrscheinlich selten antrifft, aber auf der anderen Seite auch enorme Chancen da sind. Und das macht es natürlich erstmal spannend. Trotzdem muss man natürlich schon auch nüchtern bleiben und überlegen, was kann eigentlich so ein Unternehmen leisten und was nimmt es sich vor. Und wenn ich eben über Komplexität gesprochen habe und über Diversifikation oder Breite, muss ich auf der anderen Seite sagen, wir müssen auch fokussiert bleiben. Alles für alle ist kein Konzept. Und vor allen Dingen muss man natürlich die Sachen bei aller Fantasie für Innovation, für Technologie, für neue Felder auch richtig machen. Ich sage es mal so, es ist so ein bisschen altbacken, gründlich machen. Und das Rüstungsthema ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ein Rüstungsgeschäft zu entwickeln, erfordert ja zunächst mal, dass man sich Gedanken macht über die Frage, was meinen wir denn eigentlich mit Rüstungsgeschäft? Lager an Hubschrauber mag eine Sache sein, aber das ist ja ein sehr breites Feld mit seinen eigenen Regeln. Da haben Sie Beschaffungsprozesse, die sind ganz anders, als was wir heute gewohnt sind. Da haben Sie ein ganz anderes regulatorisches Umfeld. Da haben Sie ganz andere Zyklen. Da müssen Sie ganz anders investieren. Da brauchen Sie Leute für, die das auch können, die das auch wollen. Wenn man das dann halbherzig macht, ist nicht wirklich was gewonnen. Das heißt also, der Einstieg in ein solches Geschäft, den sollte man nicht aus kurzfristigen vielleicht Opportunitäten ableiten, sondern das sollte man schon so machen, dass man sich dem so nähert, dass das am Ende des Tages nachher auch ein Erfolg wird. Und wir haben über Jahre ja immer wieder Dinge neu probieren dürfen. Das ist Teil der DNA bei Schaeffler, dass auch Dinge ausprobiert werden dürfen. Und ich glaube, ich sage jetzt noch dazu, dass wir mit Sicherheit uns der Frage jetzt in unserem Strategiedialog widmen werden, wollen wir das angehen? Aber das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt in den nächsten Jahren Hunderte von Millionen da rein investieren, sondern man muss sich dem auch Schritt für Schritt nähern und dann sagen, wo haben wir da die möglichen Kunden, was ist unser Wertbeitrag, was können wir besser als andere, wie viel Geld kann man da verdienen. Ich sehe das als Chance, aber auch mit einem gehörigen Respekt, dass man sich da in was Neues reinbegibt, was man auch am Ende des Tages nachher beherrschen muss.
Bleiben wir nochmal wirklich fokussiert jetzt beim Thema Vitesco. Ein Jahr roundabout vom Kaufprozess bis zur Verschmelzung. Ich habe gelesen, also das war wirklich, wo ich gesagt habe, wow, also was das für eine Mammutaufgabe war. Also 1200 Mitarbeiter auf beiden Seiten, 23 verschiedene Teams haben sich am Ende darum gekümmert, dass diese Verschmelzung reibungslos funktioniert hat. Diese, um da mal zu starten gerade, von hinten das vielleicht aufzurollen, also wie häufig waren Sie da im Austausch mit diesen 23 Teams und wie häufig standen da Vertreter in Ihrem Büro?
Ja, ich glaube, man muss das ja so ein bisschen in den gesamten Zeitablauf da einbetten, diese Frage. Der Tag, der ja dann auch viel überrascht hat und wir waren ja hier tatsächlich unterwegs und haben diese Transaktion bis zur letzten Minute vertraulich gehalten, war der 9. Oktober 2023. So, an dem Tag haben wir das angekündigt. Da war zunächst mal die Ankündigung da, nicht mehr. Und da war der erste Anruf dann an meinen Vorstandsvorsitzenden Kollegen bei Vitesco, Andreas Wolf. Und natürlich dann die Verabredung, wir treffen uns, wir setzen uns zusammen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Aber nur weil Sie das angekündigt haben, können Sie noch nicht anfangen zu integrieren. Sie können ja sowieso erst anfangen zu integrieren, wenn es wirklich dann eine Transaktion gibt, die umgesetzt worden ist. Insofern war der erste Impuls, zunächst mal sich zu treffen und dann zu überlegen, wie kann man diese Integration geschickt vorbereiten. Denn jeder weiß, eine Transaktion, die kann noch so sehr gut überlegt sein. Die meisten Transaktionen scheitern nachher daran, weil die Integration nicht läuft. Und Integration am Ende des Tages hat sehr viel damit zu tun, dass man eine gute gemeinsame Vertrauensbasis schafft. Und das hat hier sicherlich eine Rolle gespielt, weil natürlich Grün versus Gelb, ein tradiertes Unternehmen aus Herzogenaurach mit einem gerade ganz jungen Unternehmen in Regensburg, naja, das passt nicht so ganz einfach zusammen. Und wir haben uns sehr bemüht, und da habe ich auch größten Respekt vor meinem Kollegen Wolf, wir haben sehr bemüht, dass wir das als eine Transaktion, als eine Integration planen, die nach dem Motto abläuft, stronger together, gemeinsam stärker, und die ganz bewusst, und das glaube ich, kann ich auch für mich sagen, von dem Gedanken lebt, wir tun hier das Beste aus beiden Welten zusammen. Es ist nicht einfach so, Grün übernimmt Gelb und alles, was gelb ist, wird grün angestrichen, sondern ich habe immer dafür geworben, lasst uns hier sehen, was kann Vitesco besser, was können wir lernen, was können wir vielleicht auch besser und wie passt das zusammen? Und das waren am Anfang ein paar ganz fundamentale Dinge. Vitesco ist so wie viele andere Automobilzulieferer straff divisional organisiert gewesen, mit zwei Divisionen und noch einem Contract Manufacturing Geschäft, aber stark divisional gesteuert, von oben runter, kleiner Vorstand, agil. So. Bei Schaeffler ist es so, Matrix aus drei Sparten und vier Regionen. Das ist eine ganz andere Philosophie, das ist eine ganz andere Aufstellung, die erfordert viel mehr Austausch, die hat auch viel mehr Spannung. Da kommt viel stärker die Frage, wer macht hier eigentlich was? Wer entscheidet eigentlich was? Das war am Anfang einer der größeren Punkte, wo wir uns überlegen, zusammenraufen mussten, was eigentlich das richtige Modell. Da hat es sehr geholfen, dass wir am Ende des Tages, und das war wohl die Abstimmung mit Herrn Schaeffler und seiner Frau Mutter, mit sehr klaren Leitplanken da reingegangen sind. Und da müsste ich das so vorstellen, dann gibt es ja als allererstes eine gemeinsame Vereinbarung. Englisch sagt man das Business Combination Agreement. Das war dann unser erster gemeinsamer Schritt, das zu entwickeln, das zu verhandeln. Und da waren die Leitplanken eigentlich festgeschrieben. Das war im November da. Das war nicht einfach. Was steht in so einer Vereinbarung drin? Da steht drin, wer ist der neue Vorstand? Wie heißt das Unternehmen? Wie funktioniert das Unternehmen? Wie ist die Organisationsstruktur? Wie gehen wir weiter bei der Auswahl von Führungskräften? Da sind die wesentlichen Dinge geregelt. Diese Vereinbarung ist meines Erachtens einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren gewesen dafür, dass das danach funktioniert hat. Da standen im Prinzip die Regeln drin. Die zweite ganz wichtige Geschichte
war, wer erarbeitet hatte? Die vor allem Sie beide erarbeitet hatten mit kleinen Teams?
Also das war noch ein kleines Team. Das war im Prinzip schon auch eine sehr intensive Zusammenarbeit 1:1. Da hat auf der einen Seite sicherlich Herr Schaeffler eine wichtige Rolle gespielt, auch als derjenige, der hier und da auch vermitteln konnte. Da haben natürlich die Finanzkollegen, Frau Nitsche auf unserer Seite, Herr Bauer auf der Vitesco-Seite, Herr Bauer auf unserer Seite hat da eine Rolle gespielt. Da haben auch sicherlich die ersten Annäherungen stattgefunden auf der Geschäftsseite. Da haben die üblichen Sherpas eine Rolle gespielt. Ich war selber in meinem Leben mal Sherpa, jahrelang zu Bankzeiten. Und ja, das war natürlich auch eine aufregende Zeit. Aber als das Ding stand, war klar, dass man eigentlich relativ schnell auch in eine Logik kommt, wo man sich regelmäßig auch trifft und dann innerhalb dieses Rahmens anfängt, ganz konkrete Sachen zu treiben. Und da spielen dann diese ganzen Arbeitsgruppen eine Rolle. Es gab den sogenannten Integrationsausschuss. Ein Integrationsausschuss in so einer Situation ist immer noch etwas, wo zwei zunächst mal völlig unabhängige Unternehmen zusammenkommen. Und das heißt natürlich, dass man hier einen Mechanismus braucht, wo man sagt, eigentlich ist dieser Integrationsausschuss nichts mehr als ein Koordinationsforum. Die eigentliche Entscheidung müssen die Vorstände treffen. Das zu steuern, auch mit den Aufsichtsräten richtig zu steuern, das war die Kunst in dieser Integration. Dann die richtigen Prioritäten rauszukriegen, ist auch nicht einfach. Sie können sich natürlich auch total verzetteln, indem Sie Sachen machen, die eigentlich nur von sekundärer Bedeutung sind. Das hat gut geklappt. Und da hat sicherlich die Tatsache, dass wir sehr schnell auch positiven Spirit hatten. Ja. Sie müssen sehen, es gab ja viele Leute, die eigentlich auf so eine Transaktion gewartet haben. Sowohl bei uns als auch bei Vitesco. Und gerade an der Basis war eigentlich nachdem so die anfängliche Überraschung vorbei war, war die Grundstimmung überall positiv. Das hat natürlich super geholfen.
Und es gab natürlich auch noch einen Angebotspreis, der hier und da mal angepasst werden musste. Stimmen am Kapitalmarkt von Investoren, die sagten, viel zu billig alles, wir wollen mehr haben.
Ja, das ist die zweite Seite, Sie müssen überlegen. Also Sie haben, glaube ich, in so einer Situation, und wie gesagt, das ist ja etwas, was ich auch wirklich sehr passioniert mache, gerne mache. Sie haben zwei Stränge, Sie haben die Transaktionsabwicklung und Sie haben die Integrationsvorbereitung. Die Integrationsvorbereitung ist eher operativ. Die Transaktionsabwicklung hat ja eher damit zu tun, wie kriegt man das jetzt rechtlich hin? Was muss man da finanzierungstechnisch bedenken? Was macht der Kapitalmarkt? Und. Was brauche ich da für den Prospekt?
Das sind die 23 verschiedenen Teams vor allem.
Genau. So. Und da muss man jetzt schauen, das sind zwar unterschiedliche Gruppen, aber die hängen eng miteinander zusammen. Sie können das nicht voneinander loslösen. Und auf der Transaktionsseite, da muss ich sagen, waren wir exzellent vorbereitet. Wir hatten das Ganze wirklich bis ans Ende durchdacht in allen Szenarien, wie man das macht, wie man sich darauf vorbereitet, Ja, da haben wir, glaube ich, wirklich was hingestellt, was auch in der Komplexität dieser Transaktionsstruktur, die auch nicht ganz einfach war, was dann nachher sehr gut funktioniert hat.
Das heißt, wie dick war dieses Playbook, wo Sie sagen, das hat perfekt funktioniert?
Also das war, glaube ich, gar nicht dicker als andere Playbooks. Aber es war, sagen wir mal, von einer sehr gut eingespielten Mannschaft vorbereitet. Und was ich da sagen kann, die Kunst dieser Transaktion liegt darin, die gesamthaft zu durchdenken. Und das Zusammenspiel von den buchhalterischen, finanzierungs-, gesellschaftsrechtlichen, sicherlich auch den Governance-Themen so zu durchdenken, dass zum richtigen Zeitpunkt nachher alles zusammenkommt. Das ist so ein bisschen wie beim Puzzle. Sie fangen irgendwo an und fangen an, einen Rahmen zu machen, aber nachher die letzten Teile, das geht ganz schnell. Und hier haben die Puzzleteile gut gepasst. Was diese Transaktion ausmacht, ist ja ein durchaus anspruchsvolles Zielgebilde. Wir haben ja ganz klar gesagt, wir wollen ein strategisches Problem lösen, allerdings mit der ganz klaren Aufgabe, die Finanzierbarkeit dieser Transaktion sicherzustellen, sehr hohe Transaktionssicherheit zu erzeugen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Attraktivität der Schaeffler-Aktie nicht abnimmt, sondern zunimmt. Da spielte das Thema, wie macht man aus einer Vorzugsaktie eine Stammaktie,
keine unwesentliche Rolle. One Share, One
Voice. Ja. One Share, One Voice war ja für uns ein Thema. Und die Grundlogik dieser Transaktion, die eigentlich nur dann auch wiederholbar ist, wenn man diese spezielle Ausgangslage sich anguckt, nämlich da gibt es eine IHO Holding, die hält 75% Aktien an einer Schaeffler AG und dann gibt es eine Continental AG, die sich gerade gespalten hat, die 46% Vitesco und 46% Continental ausmacht. Jetzt muss man noch dazu wissen, das hat mich immer überrascht. Wir hatten ja zwischendrin auch noch unseren Anteil auf knapp 50% aufgestockt, ohne dass da jemand nervös geworden wäre. Und aus der Konstellation was zu machen, was nachher abwicklungstechnisch von der Transaktionssicherheit so ist, dass da eigentlich keiner da reingrätschen kann. Sie haben ja die Versuche wahrscheinlich noch Erinnerungen. Das war schon ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Transaktion.
Es ist super schwierig. Es gibt tausend Herausforderungen, aber wir leben in einer Welt der Superlativen, was Sie nicht überrascht. Was war die größte Herausforderung in dieser ganzen komplexen Transaktion? Und wie haben Sie die gemeistert?
Also ich glaube, die größte Herausforderung in dieser Situation war Vertraulichkeit. Das wird allgemein unterschätzt. Aber wenn ich auf eine Sache stolz bin, dann ist es, dass uns diese Transaktion bis zum letzten Tag vertraulich geblieben ist. Und das ist aus meiner Sicht in allererster Linie eine Funktion der sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Herrn Schaeffler. Ich kann mir kaum jemand Besseres vorstellen, als unsere Familiengesellschafter solche komplexen Dinge zu machen. A, weil der Schaeffler das perfekt versteht. Der hat da Kenntnisse, die man so gar nicht vorfindet und ist dadurch in der Lage, auch unterschiedliche Varianten, Veränderungen so zu durchdringen, auch so zu hinterfragen, dass man manchmal selber auch überlegen muss, Mensch, machst du das eigentlich richtig? Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie so etwas gestalten und selbst wenn Sie es über Jahre gemacht haben und sich sicher fühlen, ist ein Gesprächspartner, der Dinge hinterfragt, der kritische Dinge anbringt und sagt, warum machen wir das nicht anders, der ist Gold wert. Und wenn das vertraulich geht und direkt geht und in einem über Jahre eingeübten Arbeitsmodus, dann ist das, glaube ich, der entscheidende Faktor, um diese Herausforderung auch Vertraulichkeit hinzukriegen. Dazu kommt, dass wir eben über Jahre mit Teams gearbeitet haben, mit einzelnen Personen gearbeitet haben, die so zusammenhalten, dass man sich darauf verlassen kann, dass dann irgendwo was rausgeht. Das ist eine Mischung aus Sachverstand, Teamarbeit, aber eben auch einem sehr, sehr großen Vertrauen ineinander, dass man Dinge austauschen kann, wo man weiß, die gehen nicht übermorgen an die Presse. Diese Kombination, die hat das ermöglicht und das, glaube ich, ist wirklich bemerkenswert. Da ist auch ein großer Dank drin an all diejenigen, die da vielleicht ohne dass sie sogar bekannt sind, mitgeholfen haben. Aber der Schlüssel ist eigentlich die über Jahre erprobte und von mir überaus geschätzte Zusammenarbeit mit Herrn Schaeffler.
Wenn wir über die Herausforderungen sprechen und die Vertraulichkeit, sagen Sie, die drei größten oder drei wichtigsten Erfolgsfaktoren dann bei dieser komplexen Transaktion, dass es so funktioniert hat, dass das Playbook so realisiert werden konnte?
Ja, ich glaube, das eine ist tatsächlich die sorgfältige Vorbereitung. Wir haben ja sehr viel früher angefangen, als die meisten Leute das
wissen. Davon gehe ich aus.
Ja? Die Transaktion war ja nicht so, dass man jetzt gesagt hat, so jetzt legen wir mal los und in 2 Monaten sind wir fertig. Wir haben das ja sehr, sehr lange überlegt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo Sie sagen, so und jetzt steigen wir in tiefer ein. Also das war auf jeden Fall die sorgfältige Vorbereitung. Sie können noch so gut vorbereitet sein, wenn Sie das Timing verpassen. Ja? Und Timing ist mehr Kunst als etwas, was Sie vorbestimmen können. Es gab natürlich auch den Punkt, wo man dann irgendwann springen musste. Und es gibt irgendwann so diese auf dem Zeitplan in dem Playbook die Dinge, wo man sagt, jetzt müssen wir eine Aufsichtsratssitzung zusammen einberufen, wo sie dann nicht mehr sagen können, nee, überlege ich mir nochmal, wenn sie die nicht einberufen, findet es auch nicht statt. Und das richtig zu machen und da auch dann immer den richtigen Pfad zu finden, Schritt für Schritt das so zu machen, dass es nachher auch alles zusammenpasst, dieses Timing, auch das Gefühl für das richtige Timing zu haben. Was heißt das nach vorne? Das war mit Sicherheit einer der nächsten Erfolgsfaktoren. Und nachdem die Transaktion draußen war, hat die Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sowohl die Kommunikation nach innen, wenn Sie über die Integration, Transaktionsabwicklung nachdenken, ist das Mitnehmen der Leute super wichtig. Und natürlich haben Sie jetzt ja nicht nur diejenigen, die innen sagen, was heißt das für mich? Fällt vielleicht mein Arbeitsplatz weg? Muss ich mir Sorgen machen? Auch diejenigen bei uns im Vorstandsteam, denen plötzlich klar wurde, nee, das ist nicht einfach nur so eine Übernahme, sondern ändert sich auch meine Aufgabe. Wir haben ja einen ganz neuen Zuschnitt von Segmentberichterstattung. Das hat ja viele Leute auch emotional berührt. Also die Kommunikation, die Leute mitzunehmen an der Stelle intern, ist genauso wichtig wie extern Stärke zu zeigen und zu sagen, wir ziehen das durch, wir lassen uns von dem Weg nicht abbringen. Sie haben ja gerade schon darauf angesprochen, dass es auch Dinge gab, bei jeder Übernahme ist das so, bei jedem Übernahmeangebot kommt jemand, der sagt, das ist aber zu wenig und ist doch viel mehr wert, sich da richtig zu verhalten. Sie kennen diesen Swap, den wir da eingebaut hatten, der auch hohe, sagen wir mal, Transaktionskunst ist, das richtig zu machen. Aber wir waren eigentlich mit unserer Transaktion in der Innenkommunikation, aber auch in der Außenkommunikation waren wir, glaube ich, sehr gut unterwegs. Das hat viel dazu beigetragen, um die Transaktion dann auch am Ende des Tages erfolgreich umzusetzen.
Das Ergebnis heißt dann, die Motion Technology Company, weltweit eines der größten Familienunternehmen haben Sie geschaffen. 120.000 Mitarbeiter an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern, Umsatz zuletzt 18 Milliarden. Also ist wirklich ein Gigant entstanden. Wie haben Sie auch dann diese Transaktionsphase ganz persönlich erlebt?
Lassen Sie mich zunächst noch mal eine Sache sagen. Diese Motion Technology Company Überlegung, die gab es schon bevor die Transaktion bekannt gegeben worden ist. Das haben wir schon im Sommer des Jahres 2023 im Aufsichtsrat diskutiert. Da gab es schon immer die Diskussion, was sind wir eigentlich? Weil der Kapitalmarkt sagt, ihr seid Automobilzulieferer. Alle, die gerne Auto machen, haben gesagt, ihr seid Automobilzulieferer. Und dann gibt es da noch irgendwie dieses Industriegeschäft. Aber das entspricht ja nicht dem, was wir eigentlich wollen. Und wir haben ja angefangen, auch mit unserem Claim zu signalisieren, nee, es ist nicht nur Mobilität, sondern das ist eigentlich was anderes. Das ist eigentlich Bewegung. Ja? Und es ist nicht nur Bewegung irgendwie, sonst könnte man ja auch sagen, das war jetzt ja auch bei der Pressekonferenz so nett, der Journalist hat ja gesagt, jetzt gehen wir zur nächsten Motion Company, das ist dann Adidas. Ja? Wir sind ja nicht Adidas, sondern wir sind Technologieunternehmen. Und diesen Begriff richtig zu interpretieren, den richtig auch zu belegen, das ist natürlich nicht so ganz einfach, denn keiner lebt ja mit irgendwelchen Plattitüden. Was ist denn eine Motion Technology Company? Versuchen Sie das mal zu übersetzen ins Englische oder gar ins Französische. Das ist ja ein ganz, ganz merkwürdiger Begriff. Aber die Idee, dass da was drinsteckt, dass das ein Technologieunternehmen ist, der Begriff ist ja eigentlich dann auch immer angewendet für die großen Tech-Player in den USA, der irgendwas damit zu tun hat, dass wir Bewegung gestalten, ist schon eine faszinierende Vorstellung. Und wenn man was sucht, was letztendlich alles integriert, was wir tun, dann ist das, wo wir sagen, der kleinste gemeinsame Nenner. Man kann eigentlich unsere gesamten Produktfamilien, und die haben wir jetzt ja gerade neu formuliert, die kann man zurückführen auf den Gedanken, es hat immer irgendetwas mit Bewegung zu tun. Ob das jetzt Guide Motion oder Transmit Motion heißt, das kann man dann diskutieren. Aber wenn Sie ganz lang zurückdenken, noch zu der Zeit, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, Da war der Spruch, wir bewegen die Welt. Der ist vielleicht ein bisschen noch größer, aber wie Pioneer Motion hat durchaus eine gewisse Ähnlichkeit damit. Also insofern, das ist so ein bisschen das Konzept. Jetzt haben Sie mich ja nicht nach dem Konzept gefragt, sondern wie habe ich das alles erlebt. Ich bin jetzt ja kurz vor 60 und ich will damit nicht kokettieren, aber ich habe schon vieles in meiner Karriere gesehen, was Transaktionen betrifft, was schwierige Situationen betrifft. Aber sowas nochmal selber auch gestalten zu können, da sozusagen der Letztverantwortliche zu sein, natürlich mit Herrn Schaeffler, der sowas vorantreibt und sich auch überlegt und sich damit auch natürlich in eine Verantwortung zu begeben, zu sagen, kriegst du das hin? Ist das der richtige Schritt? Das ist schon eine super spannende Herausforderung. Die ist eine Herausforderung, die man nicht leichtfertig nehmen kann. Das kann ja auch jede Menge schiefgehen. Wir wollten ja auf keinen Fall eine Situation heraufbeschwören, wie sie damals in 2008, 2009 entstanden ist. Das Ganze und Timing war damals schwierig und sicherlich, aber das so handwerklich so zu machen, dass es nachher passt, dass die strategischen Ziele zu erreicht werden, dass wir was machen, wo am Ende des Tages die Familie zufrieden ist und sagt, das trägt dazu bei, diese sehr langfristig gedachte Unternehmensentwicklung zu befördern, die Dinge ordentlich zu machen, sie fair zu machen, sie auch mit offenem Visier zu machen. Das ist natürlich für einen selber auch eine super große, spannende Herausforderung. Und mich hat natürlich in der einen oder anderen auch durch kürzere Nacht immer wieder beschäftigt, machst du das jetzt eigentlich auch im Sinne aller Beteiligten so, dass das nachher für alle, die irgendwo da betroffen sind, auch eine nachvollziehbare, gute Transaktion ist. Und ich glaube, das ist uns eigentlich gelungen. Jetzt müssen wir es noch richtig umsetzen, da sind wir noch mittendrin, das braucht jetzt noch ein bisschen. Aber wenn irgendwann mal jemand zurückguckt und sagt, das hat nicht zu einem größeren Unfall geführt, das hat uns nach vorne gebracht, das hat letztendlich auch denjenigen, die bei uns den Wert schaffen, nämlich den vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Werken, eine Perspektive gegeben, dann bin ich zufrieden.
Wahrscheinlich so richtig glücklich sind Sie dann, wenn auch dieses Jahr jetzt rum ist, weil Sie sagen, da muss man jetzt irgendwie nochmal durch. Mit Blick auf die Zahlen, ich kriege die Kurve zu unserem Einstieg ins Gespräch. Die Zahlen lügen ja nicht so ganz. Die Synergien sind noch am Horizont, also eher in Richtung 29 wahrscheinlich. Man muss da eben ein bisschen Zeit und Geduld haben, so ist das. Und viel Fantasie steckt, sind wir uns wahrscheinlich beide einig, in diesem Motion Technology Company, ne? Dass das richtig verstanden wird.
Ich glaube jetzt, die Aufgabe in den nächsten Jahren ist, nachdem da viel Interesse entstanden ist, vor allem auf der Kundenseite zu sehen, dass die Leute und unsere Kunden dieses Konzept verstehen. Da ist sehr viel positives Feedback da, aber das lebt natürlich auch immer erstmal von der Erwartung. Und diese Erwartung jetzt richtig zu erfüllen, nicht nur am Kapitalmarkt und nicht nur bei unseren Gesellschaftern und bei den Mitarbeitern, sondern auch vor allem bei den Kunden, unseren Geschäftspartnern und da jetzt auch wirklich was zu liefern und dafür einzustehen, das ist, glaube ich, das, was da als weiterer Aspekt eine große Rolle spielt.
Ich würde gerne noch einmal, Herr Rosenfeld, zum Abschluss des Gesprächs ein bisschen auf die Großwetterlage gerade schauen. Müssen wir einmal, weil es einfach so komplex ist. Sie haben es ja hier und da auch angesprochen, natürlich. Sie sind ja auch betroffen. Also die Weltwirtschaftslage, natürlich auch transatlantischen Beziehungen, jetzt mit dem neuen US-Präsidenten, Strafzölle, die drohen, er nimmt sie wieder zurück, er kündigt sie an. Können Sie sich an sowas erinnern, wo man sagt, das ist ja ein Umfeld für Investitionsentscheidungen, Horror, man weiß gar nicht mehr, was man machen soll? Und was macht Ihnen da die größten Sorgen eigentlich momentan?
Ja gut, dass dieses Umfeld äußerst anspruchsvoll ist, ich glaube, das ist völlig unbestritten. Ja. Und ich wüsste auch nicht, dass es sowas schon mal gegeben hat in dieser Konstellation. Wahrscheinlich ist das auch müßig, danach zu suchen. Zumindest kann ich in meiner Karriere sagen, dass so eine Konstellation, wo so viel auch Gewissheiten auf einmal in Frage gestellt werden, die ist mir jetzt bisher nicht untergekommen. Natürlich hat man schon schwierige Situationen gesehen. 2008, 2009 war äußerst schwierig. Es gab schwierige Situationen davor. Ich hatte jetzt in meiner Karriere immer das Glück, dass ich viele Dinge sozusagen auch aus einer gewissen Leuchtturmperspektive verfolgen konnte. Bin ja da relativ früh auch bei der Dresdner Bank in Verantwortung geraten. Aber schon eine spezielle Konstellation. Gut, da braucht man jede Menge Nerven. Man muss, glaube ich, bereit sein, immer wieder neu sich zu kalibrieren, auch als Letztverantwortlicher. Dafür muss man bereit sein, sich auch ständig neu zu fragen, ist das jetzt relevant für mich oder ist es nicht relevant für mich? Sie geraten gerade in solchen aufgeregten Zeiten ja auch immer so ein bisschen in die Gefahr, dass sie alles noch verstärken. Und da muss man, glaube ich, diszipliniert sein und sagen, was habe ich eigentlich für eine Rolle? Ist meine Rolle jetzt hier Weltenverbesserer zu werden und alles zu erklären? Oder ist meine Rolle eigentlich, eine große Firma durch so eine Situation durchzuführen? Das gelingt mal mehr, manchmal weniger. Aber ich glaube schon, dass auch mit zunehmender Erfahrung man da sich diszipliniert. Am Ende des Tages darf man nicht unterschätzen, wie viel auch an der Stelle von Kommunikation nach innen abhängt. Es gibt viele Mitarbeiter von uns, die diese Situation auch mit Sorgen erfüllt und die sich fragen, was heißt das jetzt für uns? Und die rufen ja nicht alle an, aber das kann man ja spüren. Und insofern, glaube ich, ist es total wichtig, dass in so einer Situation man eine gewisse Richtung vorgibt, klare Ansagen macht, Klartext spricht mit den Leuten, Risiken, die da sind, nicht einfach wegwischt, sich auf die richtigen Dinge fokussiert, auch die unangenehmen Dinge, die da sind, anspricht. Das ist so ein bisschen das, was ich versuche. Man muss sich auch mit den Dingen abfinden, die man nicht ändern kann.
Wenn die Zölle kommen, geben Sie sie weiter an die Kunden zum größten Teil?
Wenn die Zölle jetzt kommen, dann kommen sie halt. Ja. Aber das ist kein Grund, jetzt in Wehklagen zu geraten, sondern muss dann nach einer Lösung suchen. Das haben wir bei Covid auch gemacht. Und die Erfahrung ist auch, in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben, ist so eine Firma, da spielt die Familienkultur bei uns eine große Rolle, die ist auch in der Lage, zusammenzurücken. Das ist echt klasse bei Schaeffler. Die Leute sind bereit, an der Stelle zu sagen, okay, was ist hier eigentlich wichtig und wir ziehen da mit und wir stehen dahinter. Das hat uns ja auch Frau Schaeffler damals vorgemacht in 2008. Und das gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl, man fährt nicht einfach nur so eine namenlose Unternehmung und so ein großes Flaggschiff wie die Schaeffler-Gruppe, sondern man hat am Ende des Tages da Verantwortung, aber auch jede Menge Unterstützung. Ja. Und das gibt mir da ein gutes Gefühl, ja, dass das weiter schwierig bleibt und dass da viel auf einmal kommt, das ist so. Da gehört am Ende des Tages auch immer so ein bisschen das Glück des Tüchtigen dazu.
Ja, Sie haben es nicht alles in der Hand und Glashaus haben Sie auch angedeutet, Sie werden deswegen jetzt nicht zur Rüstungsfirma werden, nur um zu sagen, wir müssen kurz ein paar hundert Milliarden irgendwie hinterherrennen. Also die DNA ist auch klar bei Ihnen.
Ja, man muss immer das machen, was man am besten kann und das ist in der Regel über Jahre eingeübt.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Dankeschön.